Willkommen beim Fernsehsessel. Schnappt euch ein kühles Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz, macht es euch schön bequem. Viel Spaß mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe beim Fernsehsessel-Podcast, Folge 126, und mit mir dabei ist der Fabian. Hallo Fabian.
Hallo Marco.
Ja, letzte reguläre Folge ist schon ein wenig her. Am 21.12. war das.
Wow.
Guck mal, ich habe hier sogar 26 hingeschrieben, aber das stimmt ja gar nicht. 25. Ja, ein bisschen her. Hausaufgabe haben wir jetzt heute auch immer noch nicht mit.
Ich weiß
noch so halbwegs, welche Hausaufgabe das war. Irgendwas, wie hieß denn das? Mit
klar,
irgendwas
weiß ich auch
unbekannte
noch.
Unbekannte Dritte oder sowas? Nee. Wie hieß denn das? Ein Wesen aus einer anderen.
Ach so, stimmt. Das war hier oder? Von Kit. Strange Encounters. Unheimliche ja, Begegnung genau. Der dritten Art von
ja, Spielberg. So. Irgendwas mit Dritten und Wesen und Begegnungen. Ja, alles klar.
Aber ist ja Kits Hausaufgabe. Können wir ja nicht machen, solange der noch nicht da ist.
Genau so.
Deshalb haben wir es nicht geguckt.
Denn beide lassen sich noch entschuldigen. Nenad braucht noch ein wenig und Kit ist noch im Urlaubsmodus, glaube ich. Oder ist er schon zurück?
Zurück noch nicht. Ich meine, also ich habe in der Insta-Story gesehen, letzte Nacht im Camper war schon.
Ja, genau, stimmt. Warte,
in Neuseeland dürfte es jetzt frühmorgens sein. Das heißt, wahrscheinlich haben die im Hotel noch mal gepennt und fliegen jetzt dann zurück. Weil er hatte, meine ich, auch gesagt, er ist am 16. wieder in Deutschland.
Ach so, ja, okay. Guten Flug, Kit.
Ja. Auch von meiner Seite, ja. Aber er ist bald wieder da. Hat er hoch und heilig versprochen.
Genau, und dann wird es auch die Hausaufgabe geben.
Und hoch und heilig wahrscheinlich versprochen. Eine Sonderfolge, in der Kit über Neuseeland erzählt.
Das kann passieren.
Das würde ja passen, wenn man das irgendwie mit einem Film im Fokus verbinden könnte. Aber mir fallen absolut keine Filme ein, die in Neuseeland spielen.
Na, ist hier nicht Taika Waititi oder so? Ist er nicht Neuseeländer?
Ja, das war jetzt ein Witz wegen Herr der Ringe. Mir fällt nichts.
Alles klar, ist in Ordnung. Alles gut, Entschuldigung.
Ja. Er hat mir auch dauernd irgendwelche Bilder und Videos geschickt.
Ja, stimmt, er hat ja.
Wurde das gedreht, hier wurde das gedreht. Ja, schön, freut mich für dich, Kit. Toll. Schön. Ich habe ihn blockiert. Nichts mehr von ihm hören. Er hat fairerweise vorher gefragt, ob er mir Bilder aus Hobbingen schicken darf. Oder ob das zu traurig für mich wäre, dass ich nicht mehr, weil ich nicht dort bin, habe ich gesagt. Ja, beides. Also ich bin sauer und freue mich. Schick's mir bitte trotzdem. Und es, ja, ich gönn's ihm. Er hatte, glaube ich, sehr viel Spaß.
Ich glaube auch.
In seiner Hobbithöhle.
Ich glaube auch. Ich freue mich auch schon auf meinen nächsten Urlaub. Ist noch ein bisschen hin. Also der gebucht ist schon mal.
Welche Filme wurden dort gedreht?
Ballermann 6.
Dann gehst du bestimmt nach Köln.
Ja,
genau. Ah, das spielt am Anfang in Köln, glaube ich.
Voll normal. Wurde da, glaube ich, auch dann gedreht, oder? Spielt er auch auf Mallorca? Voll normal?
Nee, voll normal nicht. Voll, oder? Nee. Was ist denn da nochmal
was? Ist das nicht alles das Gleiche? Ist das nicht dasselbe Franchise sozusagen?
Ja, doch. Aber in voll normal kriegen sie ja Köln-Kalkverbot am Ende. Also ich glaube, der spielt nur in Köln.
Ach so, High Alarm auf Mallorca?
Das ist ein anderes Franchise. Das ist das Ralf Möller Cinematic Universe, glaube ich, High Alarm auf Mallorca. Das andere ist Tom Gerhardt Cinematic Universe. Ja, ich habe den ja wann war ich auf Mallorca? 2023 habe ich mir den ja nochmal angeguckt vorher, weil ich auch dachte, komm, irgendwie habe ich Bock, den nochmal anzugucken. Fand ihn noch überraschend lustig.
Ja, also hört sich blöd an. Es ist nicht meine Musik. Großer Teil der Leute, die da sind, sind nicht meine Leute. Aber das letzte Mal war es gut und ich freue mich drauf. Die Gruppe ist gut, mit denen wir da hinfahren. Es fahren noch ein paar neuere Leute mit, die ich sehr mag. Und es wird wild, glaube ich.
Ja. Aber das ist ja auch so eine Musik. Also man kann ja nicht sagen, dass es nicht. Also wobei, ich glaube, es gibt Leute, die hören sowas auch dann wirklich
privat. Ich kenne eine Freundin, die hört das tatsächlich privat total gerne. So auch. Und sie kommt auch mit. Mhm. Also jetzt auch zum ersten Mal. Und sie trinkt keinen Alkohol.
Okay, krass.
Ich bin echt gespannt. Also ja, man kann auch ohne Alkohol Spaß haben. Alles gut. Frage ist, ob das da tatsächlich möglich ist.
Ja. Aber wie muss man sich das vorstellen? Also hört die da, wenn man sagt, man hört privat Malle Schlager, dann ja. So nebenbei, während man Haushalt macht? Oder ist ja. Dann, okay, das finde ich crazy. Das finde ich crazy. Bei uns war früher auch so ein bisschen FIFA, wenn wir FIFA gezockt haben mit ein paar Leuten, lief so, okay. So Malle-Musik so ein bisschen. Wenn wir, wenn wir Kegeln sind, machen wir immer unsere Malle-Playlist an. Ja, und früher halt, wenn wir dann feiern gegangen sind, sind wir halt oft in so Schlagerstuppen gegangen, da beim Vorglühen ja. Dann halt und so. Aber ich mir jetzt überlege, keine Ahnung, wenn ich jetzt ja einfach alleine ein bisschen da sitze und irgendwas zock und nebenbei Musik laufen lasse, dann würde ich, glaube ich, nie Icke Hüftgold nebenbei laufen lassen. Das fände ich irgendwie. Aber ja, so jeder wie er mag.
Ja, ja. Ja, und wir haben ja die goldene Regel. Es dürfen keine Partner und keine Partnerinnen mit. Mhm. Gut, ich habe keine Partnerin, also von daher ist mir das erstmal relativ egal. Die einzige Ausnahme sind Conny und Klaus und die sind ja 65 und kommen mit. Ja.
Ist auch schön.
Jo. Ja. Sie haben ein bisschen auf mich aufgepasst letztes Jahr auf jeden Fall.
Ach, sie haben auf dich? Ich dachte, vielleicht auch noch nee, andersrum, dass die da
die komplett haben auch, die mussten ein bisschen auf mich auch aufpassen, ja. Halten Sie mir auch immer noch vor, wenn ich dann wieder da bin.
Ja, dieses Mal dann vielleicht andersrum. Dann denken Sie sich so, wir haben einen gut bei Marco. Ja. Diesmal lassen wir uns tätowieren.
Ja. Also ich habe fest mir vorgenommen, nochmal den Tätowierer aufzusuchen und zu fragen, ob er sich noch an mich erinnern kann.
Ja, klar, dieser eine besoffene Deutsche. Klar. Wie geht's dir, Marco?
Aber, ja, ja.
Wir gucken ich gehe stark davon aus, dass er sich an dich erinnern wird.
Ich habe ein Foto mit uns beiden, deswegen. Mal gucken. Das soll er tätowieren, dann.
Oh, das wäre Meta.
Das wäre wirklich gut.
Inception.
Aber mal gucken. Ja. Nee, aber ja. Aber irgendwie, wie gesagt, ich kriege jetzt Haufen Malle-Videos auch auf Insta reingespült und irgendwie bin ich gerade schon in Laune. So, ja. Und was ich noch viel reingespült kriege, ist Dart. Jetzt war ja die Dart-WM. Mhm. War das eine Weltmeisterschaft? Ja, ne?
Ja, 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 jedes ja. Jahr.
Guckst du Dart?
Selten. Ich hab mir das Finale tatsächlich angeguckt. Ich wusste nicht, dass es kommt und habe dann so bei Magenta TV gesehen, ja, okay, jetzt ich wüsste schon gar nicht mehr, wie heißt der andere? Van Feen? Gian Van Feen? Gegen Luke Littler? Und es war ja,
irgendwie so.
Das war ja, huiuiui. Also der hat den ja geschrubbt, wo ich dann auch dachte, ja. Das ist gerade eine Demütigung. Mhm. Und ein Kumpel von mir hat aber seit ein, zwei Jahren eine Dartscheibe. Also was heißt Dartscheibe? Also so zum Aufstellen, so ein richtiges Stil-Dart-Dings. Mit entsprechendem Rand und mit so einem Teppich davor, dass man halt weiß, wo man hinstehen muss. Und also ich glaube, seitdem war ich nie bei ihm und habe halt nicht immer dann mal ein bisschen. Was macht man halt dann so nebenbei? Ja? Man labert, man trinkt Kaffee irgendwie, dann stellt man sich hin, schmeißt ein paar Darts. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Mir gefällt Steel Dart auch deutlich besser als E-Dart. Ja. Also es ist dann ja schon oft mal so, dass man sagt, ja, wir sind jetzt unterwegs irgendwo, ja, wo man ein bisschen darten kann, ja, dann spielt man am besten ein bisschen E-Dart. Und an Silvester habe ich was habe ich geworfen? Eine 120 geworfen.
Oh, das ist gut, ja.
Also es war natürlich was geplant. Da war ich sehr stolz auf mich und es macht dann auch immer ein bisschen Bock. Aber gucken weiß ich nicht. Also mich haben dann auch ein paar Kumpels gefragt, die da deutlich mehr im Thema drin sind. Ja, hast Bock, ein bisschen hier zusammen zu gucken. Ich bin so, ehrlich gesagt, nicht, nee. Also wir haben dann auch, als wir in Bochum waren, da über das Wochenende beim Auswärtsspiel, sind wir auch ein paar Kneipen gegangen, weil dann eben hier der Deutsche, weiß ich, Pikachu ist sein Spitzname, glaube ich. Er hat dann ein Match
gehabt, auch nicht.
Wo sie sich angucken wollten, bin ich halt mitgegangen. Aber es war dann auch irgendwie so, ja, so nach einer Viertelstunde habe ich mich dann auch irgendwie satt gesehen und dann ist irgendwie so, ja, gut, die werfen jetzt halt noch ein bisschen.
Hm. Ja, und ich habe jetzt auf jeden Fall dieses Jahr auch das erste Mal so richtig das mal mitverfolgt, auch so viel im Freundeskreis, war ja auch um Weihnachten rum, ich war viel bei meinen Freunden, jetzt so die, um diese ganzen Feiertage herum, und es war auch richtig gut, weil Weihnachten an sich war irgendwie kacke, dieses Jahr, so, und dann war ich bei Freunden und wir haben auch viel Dart gespielt, so, und dann hat sich ein Kumpel, so, der hat schon eine Dartscheibe zu Hause, dann haben wir da gespielt, dann hat sich jetzt ein anderer Kumpel bei sich zu Hause auch eine Dartscheibe gekauft. Dann haben wir da auch gespielt. Und da habe ich immer so, also wir haben dann so kleine Turniere halt auch einfach gespielt, so, ne? Und dann habe ich so, ja, okay, das geht, aber ich brauche halt Übung. Ja. Und heute habe ich mich dazu entschlossen, mir auch einmal komplettes Equipment zu kaufen.
Oh ja.
Ja. Dartscheibe, diesen Schaumstoffring, Licht, so ein Lichtring.
Klar, aber ganz professionell, ist wichtig, ja.
Und ein Teppich auch, ja.
Und am besten dann auch so ein Computer noch mit Kamera, das dann für dich selber ausrechnet und dann die Ansagen macht.
Nee, das hab ich nicht. Aber ich habe irgendwie so eine technische Lösung. Du sollst wohl auch dein Handy irgendwie als Kamera nutzen können und dann das auf den Laptop auch spiegeln. Das soll wohl auch gehen, aber damit habe ich mich noch nicht beschäftigt.
Gibt ja aber auch zig Apps, wo man es dann einfach eintragen kann, was man geworfen hat.
Genau, oder man rechnet es halt im Kopf.
Ja.
Wie die Profis. Nee, nein, würde ich auch nicht. Aber ich glaube, wenn man das regelmäßig macht, kriegt man das auch relativ schnell, viele Sachen schnell irgendwie hin, wenn man das möchte. Aber ich werde eine App benutzen und dann bin ich gut. Für mich geht es darum, dass ich mein Average höher kriege. Mhm. Weil beim Auschecken bin ich tatsächlich eine Maschine, wie ich festgestellt habe. Also das geht, aber
Single-Out oder Double-Out dann?
Double-Out.
Wir spielen dann immer nur mit Single-Out, weil wir genau wissen, wenn wir Double-Out oder Masters-Out, dann dauert es einfach viel zu lang. Und dann schmeißt am Ende jeder auf die Doppel-Eins.
Ja, so ungefähr. Das war dann bei vielen irgendwie auch so. Aber beim Auschecken, da ging's. Ja, also Double-Out haben wir immer gespielt, genau. Mhm. Und dann kauft man sich halt auch gleich das Beste vom Besten, ne? Und dann ist man halt natürlich irgendwie 320 Euro los.
Ja, aber also da kann man ja allein für die Darts und für die Flights schon mehr ausgeben.
Ja, das stimmt. Aber das habe ich, das sind keine speziellen, die sind mit im Z einfach so mit drin dann da gewesen. Ja, also das sind keine, die haben halt die Grammzahl, mit denen ich gerne, die haben erstmal die Grammzahl, mit denen ich gerne spiele und dann probiere ich die jetzt erstmal aus. Und dann kann man ja immer noch mal was machen. Ich habe tatsächlich einen Kumpel von mir, der auch Fußball spielt, der ist auch so, also der spielt auch Dart, auch im Verein noch mal, also im anderen Verein und macht da irgendwelche Turniere. Und Ziel ist es, dass ich ihn besiege irgendwann. Das ist mein Ziel.
Das ist gut. Und dann direkt auf dem Höhepunkt Karriere beenden, sagen so, jetzt höre ich auf.
Ja.
Wenn die eine Sehnscheinentzündung nicht gewesen wäre, dann würdest du heute im Erlebeli stehen gegen Luke Littler.
Ja. Aber das Ding ist, ich habe halt, meine Wohnung gibt es nicht her, dass ich die irgendwie an die Wand mache. Sonst müsste ich großflächig umräumen. Ich habe so einen komischen Ständer dazu gekauft. Das sieht dann aus wie so ein Stativ halt. So, ne?
Genau, so hat es der Kumpel bei mir auch. Also
das auch.
So ein Dreibein dann quasi.
Ja, genau, so ein Dreibein. So was habe ich dann auch mit dazu bestellt. Genau. Und dann kann ich es halt immer hinräumen, wie ich es brauche, und wieder wegräumen. So. Genau.
Und die gibt's auch mit Beleuchtung, siehst du, weil das hat er nicht. Dann muss ich noch kaufen.
Nee, der musst du extra kaufen, so ein Beleuchtungsring. Halt. Ja. Also habe ich halt gemacht.
Kann ich mir schon mal merken, der hat Ende Oktober Geburtstag. Scheibe. So.
Ja. Ansonsten, ich glaube, hattest du ja auch schon gesagt, froh wieder irgendwie den Alltag zu haben und wieder ein bisschen Normalität nach all den ganzen Feiertagen und freien Tagen und Ach nee, es war off Mic, wo wir das kurz hatten.
Ich glaube, wir haben es letzte Mal aber auch schon gesagt. So,
das kann auch sein. Ja, stimmt auch wieder.
Dass es wieder gut ist.
Ja.
Ja, weil ich finde immer, das ist so eine tote Zeit. So Anfang Januar ist immer so, das zählt nicht. Alles, was Anfang Januar passiert, zählt in meiner Welt nicht. Also, Das ist dann so, ja, was hast du gemacht? Ja, keine Ahnung, was soll ich gemacht haben? Wir haben den 14. Januar. Also, was habe ich denn? Also, wer hat denn am 14. Januar schon was erreicht, sind wir ehrlich? Das ist, da wache ich, ne, da wacht das Jahr so richtig erst auf, da wache ich erst auf und mich kannst du dann ab nächster Woche fragen. Da beginnt dann so das Leben wieder.
Ja, verstehe ich.
Aber ich muss dir jetzt was zeigen. Guck mal.
Ah, Filmtagebuch?
Mein Filmtagebuch. Ich hab's
schon. Sieht aus wie ein Filmtagebuch.
Ich hab's durchgezogen. Schon 1, 2, 3, 4 Seiten vollgeschrieben.
Okay. Dann könntest du ja auch diese Kinotickets da auch so einkleben und so dann.
Ja gut, Kinotickets sammle ich ja. Die hebe ich ja eh auf. Die habe ich in so einer Blechbox hinten. Ach so. Es macht aber nicht mehr so Spaß, seit so viele auf Kassenzettel umgestiegen sind. Ja, und seitdem ich dann auch ab und zu mal online die Tickets kaufe. Aber nee, jetzt schreibe ich mir hier immer so ein bisschen was rein und ist immer so, da muss ich mir nicht so Mühe geben wie bei Letterboxd. Hier schreibe ich einfach so zusammenhangslose Sätze rein und manchmal hören sie auch hinten drin auf. Titanic, Herr der Ringe. Mhm. Dangerous Minds, was man halt so geguckt hat, klar. Das ist eine wilde Mischung. Secret Life of Walter Mitty.
Robot Dreams. Hast du die zum ersten Mal geguckt?
Nee, den habe ich schon mal gesehen.
Okay.
Ich habe es gewundert, dass ich den nicht schon öfter gesehen habe, weil das ist irgendwie so eine Art Komfortfilm für mich.
Okay, ich habe den auch nur einmal gesehen bis jetzt. Ich weiß gar nicht.
Guck mal, gestern mein erster Shyamalan. Ich war selber überrascht, dass ich noch keinen gesehen habe von ihm. Also kein Sixth Sense, kein Science, kein was er noch gemacht hat. Happening, Glass, Split, nichts gesehen davon bisher. Und gestern jetzt The Visit. Fand ich.
Ach so.
Ohne ja, das okay, stimmt, hab ich gesehen. Darauf einzugehen, fand ich überraschend gut. Obwohl ich den, das ist ja das Problem bei den Filmen, ich lese mir ja trotzdem immer die Handlung durch, weil ich meine, mittlerweile ist es ja sein Gimmick, sage ich mal, dieses Twist-Thema. Und ich wusste den Twist und ja, aber nicht mehr so hundertprozentig, glaube ich, und war dann trotzdem so die ganze Zeit relativ angespannt. Ob das jetzt Lust auf mehr macht, weiß ich nicht. Ich glaube, so The Village ist doch was für mich. Aber sonst.
Ich habe die gerade verwechselt. Ja, ist richtig. The Visit und The Village. Alles gut. Ich war gerade.
Achso, nee, genau. Das, wo sie zu ihren Großeltern gehen. After Earth ist ja auch von ihm.
Oh ja.
Dieser schlimme Film. Also, ich habe ihn nicht gesehen. Stimmt, der hat ja auch den Avatar-Film gemacht.
Ja. Und hier den mit Josh Hartnett. Trap.
Ja. Ach, warte mal, ich habe Knock at the Cabin gesehen. Das ist auch von ihm.
Ja, stimmt, ja.
Und dann muss ich mich jetzt gleich. So, was mache ich? Jetzt habe ich in mein Filmtagebuch Sachen reingeschrieben, die nicht stimmen.
Oh.
Und das ist ja das Gute, das ist ja mein Buch. Da kann ich jetzt reinschreiben, was ich will.
Da, vor allem, da kannst du auch streichen.
So.
Hast du so eine Maus hier, so ein weißer?
Doch, so Tippex, oder was?
Ja, Tippex, ja, genau.
Nö, ich glaube, das einfach war doch schon der zweite.
Kennst du, wie Tippex früher war? Kennst du das noch? Ich meine, ich bin ja ein bisschen älter. Da gab es so eine Fläschchen.
Ja, wie immer. So ein Nagellack.
Ja, wie so ein Nagellack. Ach, das kennst du auch noch, ja?
Ja, also.
Ja, Entschuldigung.
Ja, diese Tippex-Maus, die fand ich schon immer. Also, ich glaube, ich würde trotzdem immer noch das Fläschchen bevorzugen.
Echt? Nee.
Ja. Weil diese Maus, die geht bei mir kaputt. Dann drücke ich zu arg drauf und dann bricht dieses Dings vorne ab und dann reißt das Bändchen. Das ist doch alles nichts mehr wert. Nichts wertig. So. Auf jeden Fall habe ich es durchgezogen, die ersten 2 Wochen. Und habe hier schon 10 Filme eingetragen. War fleißig.
Ja. Ein paar Filme hätte ich auch schon eintragen können. 10 glaube ich nicht, aber.
Ja, gut, das war halt eben, ne? Das Jahr hat noch nicht wirklich angefangen, deshalb habe ich auch schon 4 Filme gesehen, die über 3 Stunden gehen. Das kann man halt am Anfang des Jahres machen. So Titanic und Herr der Ringe. Ja. Hab ich irgendwie gebraucht.
Ja, und dann ist das ja gut. So. Ich Ja, Herr der Ringe würde ich auch, glaube ich, noch mal gerne wieder gucken. Ist schon ewig her, wo ich das letzte Mal geguckt habe.
Kann man den mal gucken.
Ja, ich weiß.
Ich meine, du kannst auch warten. Der läuft ja dieses Jahr bestimmt im Kino. Warum? 25 Jahre? Ich meine, dass der noch mal einen Kino-Release kriegt.
So? Oh Gott. Ja gut, ich bin auch schon alt.
Ja, also 2001, 2002, 2003. Also Gefährten war 2001 und ich meine, dass der jetzt noch mal einen Kino-Release kriegt. Ich weiß nicht, ob das dann gebündelt ist.
Also, oh, Dry 15 Jahre schon.
Ich krieg da auch noch mal einen Re-Release. Ist ja eh
ich hoffe.
In Mode mittlerweile.
Ich habe den ja nicht im Kino geguckt, ne? Ich würde den so gerne im Kino sehen. Das wäre noch mal so. Ja. Ja, da hätte ich Bock drauf. Herr der Ringe, ja, würde ich auch machen, glaube ich.
Also da muss ich schon sagen, das war schon krass. Und ich meine, das war die Extended Edition, die ich im Kino gesehen habe.
Ja.
Als die drei da hintereinander liefen. Und da hat es mich ja überrascht, wie wenig es mich gestört hat, dass ich jetzt seit 14 Stunden im Kino bin. Ich habe gedacht, das ist irgendwie schlimmer, aber das war überhaupt nicht so. Trotzdem wollte ich jetzt, glaube ich, kein, wird auch ab und zu mal angeboten, so ein Harry Potter-Ding mit 8 Filmen ist dann halt schon nochmal ein anderes Thema.
Mhm.
Aber so ein paar Sachen dann zum ersten Mal auf einer Kino, weil damals habe ich die ja nicht im Kino gesehen, war ich ja viel zu jung, so auf einer Leinwand zu sehen, also wenn dann gerade im dritten Teil hier irgendwie die Rohirrim auf die Pelennor, aufs Pelennor-Feld stürmen, boah, das ist schon... Mhm. Das ist schon auf dem Fernseher so eine der meiner Meinung nach besten Filmszenen überhaupt. Und das im Kino, das hat schon nochmal anders gemacht. Deshalb Empfehlung an alle. Kleiner Geheimtipp von mir, Herr der Ringe. Haben noch nicht so viele auf dem Schirm. Guckt den euch an, wenn ihr im Kino läuft dieses Jahr.
Schon ein, zwei Mal ganz positive Stimmen, glaube ich, gehört davon.
Ja. Ist nischig, ja. Nerdig, nischig. Kann man mal machen.
Das ist dieses Fantasy so, ne?
So ein bisschen. So wie Game of Thrones.
Game of Thrones. Ja. HBO Max ist angelaufen.
Ist das denn? Also in Deutschland?
Ja. Über RTL Plus.
Ach, deshalb kriege ich da dauernd Werbung auf YouTube für.
Gestern, am 13. ist HBO Max angelaufen.
Und was heißt über RTL Plus?
Ja, darüber kann man das zubuchen. Irgendwie.
Okay.
Keine Ahnung. Wie das. Ich glaube, ein Zehner für beides oder so.
Und das heißt also. Wo liefen das vorher alles? Das war dann Wow.
Sky. Ja, Wow. Sky.
Die haben das gibt es jetzt gar nicht mehr oder die haben jetzt einfach dieses ganze HBO-Zeug nicht mehr im Angebot?
Ich glaube, das ist jetzt mehr oder weniger alles raus. Oder vielleicht geht das jetzt so peu à peu, aber das geht raus. Und ich glaube, dann ist Sky auch bald tot. Also die haben halt Formel 1, das rettet den, glaube ich, noch den Hintern, ist nicht mein Sport. Und halt Bundesliga noch ein Teil, so, ne? Was haben die sonst noch? So die ganzen Filme, die sie immer sonst zeitnah hatten, das ist jetzt nicht der Hit. So, im Zeiten so, ja komm, 99-Cent-Deals und im Zweifel selbst ein paar Monate später läuft da irgendwo, was du hast. Ja, also für Sky wird's, glaube ich, eng, die Kiste irgendwann. Also, weil HBO waren halt die krassen Dinger, die sie hatten, ne? Ob das ein Game of Thrones war, ob das ein Last of Us jetzt zuletzt war. Euphoria kommt eine neue Staffel. Die ganzen alten Sachen, The Wire, Sopranos, ja. Das ist, wird interessant, glaube ich, noch auf dem Markt werden.
Und jetzt dann wahrscheinlich mit diesem, Night of the Seven Kingdoms quasi als Release-Titel.
Genau, das läuft dann da. Und sie haben jetzt auch rausgebracht The Pitt. Die lief schon länger in den USA, die Serie. Die hat jetzt schon auch, glaube ich, eine zweite Staffel in den USA. So eine Arztserie. So, aber die soll unglaublich gut sein. Ich habe nur Positives davon gehört. So. Und ich glaube, das ist so, wird für viele, ich meine, jetzt ist der offizielle Start erst in Deutschland. Deswegen nach unseren Regeln würde es dann nicht gehen, Fabian. Weil das halt eine 23- oder 24er-Serie, glaube ich, ist.
Ärgerlich für die Serie.
Aber ich glaube, das wird für ganz, ganz viele irgendwie die Serie des Jahres werden, so hörte ich von vielen Leuten. Okay. Dass sie halt unglaubliches Potenzial hat. So. Ja. Ne, also HBO Max für euch da draußen. Vielleicht kann man sich das ja mal irgendwie gönnen. Und ich glaube, über diese Amazon-Channels habe ich das, glaube ich, auch sogar schon gesehen, dass man da jetzt auch das zubuchen kann wieder oder irgendwie sowas.
Klar.
Geht alles heute. Alles.
Ja, oder vielleicht kennt ihr ja jemand.
Der jemanden kennt. Und so weiter. Genau.
Ja. Der Seeräuber.
Ich meine, ich habe RTL Plus, aber nur für Trash-TV.
Ja. Für den Promi-Hof zum Beispiel.
Ja, ja.
Oder für Pretty Little Liars.
Da bist du bei, ne? Bist schon durch?
Nee. Jetzt ist gerade so Staffel 3 quasi fertig.
Aha.
Ich bin ein bisschen genervt von der Serie. Es ist so dieses, ja, okay, ja. Es will nicht enden. Es ist so irgendwie, es gibt auch für mich keine Etappensiege. Und das macht es ein bisschen zäh. Und vor allem das Licht am Ende des Tunnels ist OC California. Ja. Und das ist halt das Krasse. Weil das kommt danach. Und das ist halt so, ich muss jetzt durch dieses, also ich will nicht sagen durch das Tal der Scheiße, weil so schlimm ist es nicht. Es ist schon unterhaltsam.
Nein, ich weiß, ich fand's gut. Wie gesagt, ich hab da irgendwie mit gefiebert, weiß ich nicht. Na, fiebern war es nicht, aber es war irgendwie interessant. Ich war da gerne dabei.
Ja, also so. Wie gesagt, es macht ja auch schon irgendwie Spaß und ich habe ja auch meine Lieblingsfiguren und welche, die ich mit...
Wer ist denn deine Lieblingsfigur, Fabian?
Hannah. Ja, schon Hannah und Caleb. Die sind
warte mal,
die
sind jetzt muss ich mal gucken.
Hannah ist Ashley Benson.
Ashley Benson ist auch die tatsächlich noch was gemacht. Ach nee, doch nicht.
Doch, also, ja gut, Lucy Hale hat, glaube ich, so am meisten von denen
gemacht. Ja, Lucy Hale meinte ich. Die hat ein bisschen mehr gemacht, das stimmt noch.
Aber sie finde ich ein bisschen nervig.
Mit ihrem Lehrer. Wie findest du nervig?
Lucy, also Arya mit ihrem Ezra. Die ist mir zu langweilig.
Und wen mochtest du noch?
Ach, Hannah und Caleb. Aber da, das geht schon zu lange gut und da sind noch zu viele Folgen. Ja. Ich mag die ganze Familie von Hannah. Ihre Mutter ist cool, ihre Oma ist cool. Die treiben mich an. Ich hasse diesen Polizisten. Ich bete jede Nacht für seinen Tod.
Wer ist der Polizist?
Das ist Darren Wilder heißt er.
Darren Wilder? Warte mal, ich brauche ein Gesicht. Ich habe hier gerade so... Ist schon lange her, wo ich das geguckt habe.
Er ist jetzt gerade überfahren worden von der Mutter von Hannah, aber sein Körper ist natürlich, weil da sind ja auch immer die Leichen dann gleich weg. Beziehungsweise, er ist ja nicht tot. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er tot ist. Und jetzt wird gerade meine Theorie, das kann ich, das schwöre ich, das habe ich, als die ersten drei Folgen, nach drei Folgen habe ich gesagt, safe war das irgendwie so ein Pedo und er hatte was mit der Ellie, die verschwunden ist. Spoiler für Pretty Little Liars übrigens. Und das wird jetzt gerade so bestätigt, dass die was miteinander hatten. Und das finde ich krass, dass ich das so früh schon gecallt habe.
Ja.
Ja.
Ja, mal gucken.
Danke, dass ihr bei meinem Recap dabei wart.
Ja. Ah ja. Sonst noch irgendwas Spannendes bei dir? Gerade.
Nö.
Okay. Dann können wir ja so langsam zu den Filmen mal übergehen, die wir geguckt haben. Und ja, das, was ich mir vorgenommen habe, so über die Feiertage, habe ich halt alles nicht geschafft.
Wie immer.
Wollte ich noch mal dazu sagen. Ich wollte ein PlayStation-Spiel anfangen. Im besten Fall durchspielen. Ich habe es nicht angefangen und somit auch nicht durchgespielt. Ich hatte die Knives-Out-Geschichten, wollte ich mir angucken. Ich wollte irgendeinen Weihnachtsfilm gucken. Ich habe alles nicht hingekriegt. Aber es ist nicht schlimm. Was ich gemacht habe, war, ich habe Harry und Sally geguckt am Neujahrstag.
Das ist immer eine gute
nachdem
Idee.
Nachdem ich früh shoppen war und einen ausgiebigen Mittagsschlaf gemacht habe, habe ich dann abends Harry und Sally geguckt. Und es war sehr schön. Er ist noch besser geworden in meinem Ranking.
Sehr schön, das freut mich.
Ja, mich auch. Und dann habe ich jetzt Him geguckt, der größte aller Zeiten. Der ist jetzt irgendwie bei Prime Video verfügbar. Und der war jetzt, als ich ihn mir geliehen habe, noch für 3,99 drin. Mhm. Und dann sagt Fabi, lohnt er sich für 15 Euro zu leihen? Ich sage, hä, wie 15 Euro? Der war doch jetzt für 3,99. Nee, dann haben, entweder war das nur mal ein Wochenende oder ein Fehler oder keine Ahnung was. Der ist jetzt leider wieder erst für diese 15,99 zum Leihen drin und zum Kaufen, glaube ich, auch fast für 20 Euro oder so. Mhm. Das, was ja so diese ganz neuen Filme denn sind, ne? Ich glaube hier dieser One Battle After Another, so heißt der ja, ne? Mhm. So wie der frisch rauskam, hat der halt ein ähnliches Preismodell gehabt, so, ne? Ich sag mal, 15 Euro Leihen, ja. Das wurde ja zu Corona-Zeiten, glaube ich, mal irgendwie so Mode, ne? Dass man dann die Kinotitel ja alle in Streaming gepackt hat und dann für 15 Euro Leihgebühr dann darauf gepackt hat. So. Ja, weiß ich nicht, ob ihr die 15 Euro ausgeben wollt. Ich habe Fabian davon abgeraten. Für einen Fünfer kann man sich den mal auf jeden Fall, glaube ich, holen. So. Also, ich glaube, das ist so ein Film, der wirklich spaltet. Auch irgendwie in meiner Letterboxd-Blase. Ich habe ganz viele, die so ähnlich sind wie ich, sagen, okay, das ist gute 3,5 von 5 Sternen. Und dann habe ich ganz viele, die sagen, ja, das ist halt der letzte Drecksfilm. So mit 1 oder 2. Ja, den Trailer hast du damals gesehen, oder, Fabian? Kim?
Ja, aber es ist nicht viel davon hängen geblieben, außer dass sie im Marketing ganz große Namen Jordan Peele draufgeschrieben haben. Hm. Es aber kein Jordan Peele-Film war. Und dass es halt um irgendwie Footballspieler geht und Horrorfilm und so ein bisschen dieses.
Ja.
Groteske teilweise auch. Der Trailer hat teilweise so grotesk irgendwie gewirkt, finde ich, auf mich. Also, dass das was hängen geblieben ist.
Ja, ja. Ja, es ist auch grotesk. Genau, Jordan Peele, hast du schon gesagt, damit wurde das groß beworben. Er ist halt nur Produzent. So, Regie und Drehbuch hat Justin Tipping gemacht. Ja, relativ frischer Film, im November bei uns im Kino gestartet und jetzt halt in den Streaming oder auf den Streaming-Plattformen. Ich glaube, sie haben sich ein bisschen mehr davon erhofft. Ich glaube, am Boxoffice ist es, glaube ich, ein richtiger Flop. Ich glaube, der hat nicht mal das eingespielt, was er irgendwie gekostet hat bis jetzt. Ja, genau. In den Hauptrollen haben wir Marlon Wayans, den man halt aus den Scary-Movie-Filmen kennt, mit hier What's Up. Er spielt Isaiah White, einen legendären Quarterback dort, der sozusagen den Cam, der gespielt wird von Tyreek Withers, der war wohl auch mal irgendwie Football-Profi. Ich kenne mich halt mit Football nicht aus. Er spielt eben einen jungen und talentierten Footballspieler, der aufgrund eines schweren Hirntraumas, so nach so einem brutalen Angriff, kurz vor diesem wichtigen Combine-Probetraining halt nicht so ganz fit wird. Also er gilt als wirklich der nächste Quarterback, der sozusagen den Sprung in die Profiliga schafft. Und durch dieses Hirntrauma oder durch diese Schädelfraktur kann er halt nicht wirklich so performen, wie er sich das vorstellt. Nichtsdestotrotz wissen halt alle, dass er irgendwie ein ultra talentierter Spieler ist und wird halt von seinem Idol auch, dem Isaiah White, eingeladen, eine Woche bei ihm zu Hause zu trainieren, um ihn dann gegebenenfalls dann abzulösen in seinem Verein. So ist der Plan. Sie wollen ihn jetzt halt eine Woche testen auf Herz und Nieren, glaube ich, sagt man, wirklich. Und dann im Zweifel sozusagen unter Vertrag nehmen, damit er ihn dann irgendwie ersetzt. Und auch das schwebt den ganzen Film immer so durch diesen Film halt, ne? Dieses, wie sagt man hier, so diese Nachfolgegeschichte, ne? Alter Star, junger, aufstrebender Sportler. Und dann halt diese entsprechende Konfrontation dann. So, genau. Ja, die Woche, mit der er trainiert, ist auch so leicht in Kapiteln unterteilt und jedes Kapitel widmet sich eigentlich immer auch diesem Sport. Wir sehen wahnsinnig viele Trainingsmontagen. Viele von euch da draußen wissen, ich stehe auf Trainingsmontagen, deswegen ist das für mich ein gefundenes Fressen. Ich fand auch die Trainingsmontagen wirklich gut gemacht. Und von Tag zu Tag, beziehungsweise von Kapitel zu Kapitel, wird der Ton auch meist rauer. Und jedes Kapitel beschäftigt sich auch mit einer, sag ich mal, einem Element, den man halt so irgendwie im Profi-Football dann wahrscheinlich hat oder generell im Profisport hat. Ob das jetzt so Ausdauer ist, ob das Leidenschaft ist, ob das irgendwie auch diese Interviews sind, Ehrgeiz, keine Ahnung was so, ne? Ich weiß die ganzen Titelnamen jetzt nicht mehr. Aber darum geht's. Und letztlich verschwimmen aber auch viele dieser Kapitel so ein bisschen ins Wahnsinnige. Mhm. Sodass man nicht mehr weiß, was ist jetzt wirklich real und was ist nur ein Hirngespinst. Also auch da spielt der Film viel mit uns und eben auch mit dem Cam, weil eben auch dieses Hirntrauma da ja irgendwie auch noch da ist oder die Gehirnerschütterung. Genau. Ich muss sagen, ich fand das halt nicht so scheiße wie viele andere. So, das liegt zum einen daran, dass es halt irgendwie ein Sportlerfilm auch ist und ich da eh meinen Hotspot drin habe. Ich fand die Trainingsmontagen gut und dazu halt eben auch, dass wir so einen Strudel der Gewalt auch dann in diesem Film haben und dieses ganze Surreale dann auch noch mit reinspielt. Das mochte ich tatsächlich sehr und ich fand es auch interessant, diesen Sportplot mal mit einem Horror-Setting irgendwie zu verbinden. Weil letztlich glaube ich schon, dass dieser Leistungsdruck, dem eben dann so ein Sportler auch ausgesetzt ist, so ein junger Sportler, der wirklich Profi werden will und jetzt auch sein Idol trifft und mit ihm zusammen trainiert und weiß, okay, ich löse den ab, das kann, glaube ich, auch Horror sein und da können Leute dran zerbrechen. So. Und ich finde, das zeigt der Film ganz gut, was das irgendwie auch mit Leuten auslöst oder in Leute auch dann irgendwie auslöst und auch was ringsherum passiert. Auch hinsichtlich Doping und keine Ahnung was so Sportler alles auch so auf sich nehmen, um eben das Leben zu führen, was sie führen. So, ne? Das muss nicht mal Football sein, das kannst du auch auf Fußball irgendwie münzen so und so weiter und so fort. Dieser ganze Leidenschaft und dieser ganze Ehrgeiz, der dann da in diesem Sport oder in dieser Sportart einfach steckt. Das fand ich wirklich gut und ist halt auch für mich, ich habe da auch eine Kritik eben an diesen Fame-Faktor irgendwie rauslesen können und auch sehr wohl auch so eine Kritik an diese neue Trend-Longevity, wo Leute ja wirklich versuchen, den Tod zu überwinden oder keine Ahnung was, was ja auch teilweise wirklich bis ins Absurde einfach getrieben wird. Ich habe heute tatsächlich einen Pod, ich höre immer jetzt morgens den Podcast 6.30, das ist so ein News-Podcast von den Öffentlich-Rechtlichen, kommt halt um 6.30 Uhr, den höre ich mir dann immer an. Und da war zum Beispiel heute auch dieses Longevity ein Thema, wo irgend so ein Guru, der will halt den, wie gesagt, der will ewig leben und der spritzt sich aktuell das Blut seines Sohnes.
Klar, muss man so machen. Ja? Ja.
Genau. Und für die den Film gesehen haben, wissen halt vielleicht auch, worauf ich nämlich ein bisschen dann hinaus möchte. Ja. Als ich den Film dann geguckt habe, habe ich mich auch so ein bisschen an My Hero Academia irgendwie erinnert gefühlt, weil da passieren auch bestimmte Sachen, die hier auch passieren. Aber das ist nur so mal nebenbei gedroppt. Ja. Zum Ende hin wird es sehr wild nochmal. Viele haben es irgendwie verglichen mit The Substance. Bloß für Männer. Weiß ich nicht. Also das Einzige, was sie dann halt mit The Substance gemeinsam haben, ist, dass es halt einfach wild wird und ein kompletter Exzess einfach ist. Also ich meine, das haben andere Filme ja auch. Also von daher weiß ich nicht, ob ich das jetzt zwingend mit The Substance vergleichen möchte oder so. Ich fand es jedenfalls trotzdem geil, was da passiert ist. Sind Menschen gestorben auf brutale Art und Weise.
Das heißt, es geht aber nicht in die Richtung Body-Horror. Weil das ist ja The Substance eindeutig, oder? Also.
Nee, das ist hier kein, also meiner Sicht kein Body-Horror. Okay. Es sterben Leute. Aber kein Body-Horror, nee. Also nicht im klassischen Sinn. Vielleicht passiert mal was Ekliges, das kann sein. So, aber nichts wirklich in dem Sinne, dass da jetzt irgendwie sowas passiert. Ja, aber insgesamt, wie gesagt, ich fand den relativ rund. Also ich verstehe, dass Leute den Kacke finden können und der definitiv nicht für jeder Mann oder jeder Frau ist so. Aber ich fand den relativ rund so und mochte den ganz gerne. Ja. Es ist halt mal was anderes so und da muss man sich dann vielleicht auch mal drauf einlassen. Der ist nicht so clever, wie er, glaube ich, sein möchte. Also gerade auch wenn man Jordan Peele irgendwie, die Filme von Jordan Peele kennt, die sind halt super clever und die sind auch kritischer und die sind auch, ja, nee, die sind kritischer, Punkt, so als der. Aber wie gesagt, er ist halt auch nur Produzent. Es soll kein Peele-Film sein, so, ne? Ich glaube, da ist dann halt diese Marketingkampagne vielleicht so ein bisschen dann hinten, also so ein bisschen, mir fehlen heute die Wörter, ne? Bis nach hinten losgegangen, so.
Ja.
Aber wie gesagt, ich mochte diesen Sportplot und Horror-Setting und dass das da sich auch so erst entwickelt hat, so leicht. Es hätte auch halt ganz anders sein können. Das war ganz, ganz interessant. Achso, doch, wir sehen halt einmal irgendwas Gebrochenes, falls das Body-Horror ist, schon mal. So.
Ja, Body-Horror wird für mich immer dann, wenn es halt auch so wirklich grotesk und verzerrt. Nee. Also nur weil jemand ein Bein bricht und man irgendwie einen offenen Bruch sieht oder sowas.
Das, nee, ist genau.
Damit kann ich umgehen.
Gut, damit können wir umgehen. Ja. Ja, wie gesagt, Him, also ich glaube, wartet, bis der irgendwie bei den 99 Cent ist und dann holt ihn euch oder gibt auch 5 Euro aus und guckt mal rein, so, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Aber ich fand den ganz cool. Mir hat er Spaß gemacht. Ja.
Ich glaube, das ist so ein Film für mich, wo ich sage, ich lese mir, also ich bin so leicht interessiert, dass ich mir auf Wikipedia durchlese, was in dem Film passiert, weil ich es wissen will und werde ihn mir dann nie angucken. Also so fühlt sich gerade irgendwie für mich an.
Aber da steht gar nicht viel auf Wikipedia, glaube ich.
Auf der Englischen, habe schon geguckt.
Ach so, nee, bin hier gerade beim Deutschen.
Das sieht doch, dass es alternative Enden gibt zum Film.
Echt? Aha. Ja, okay. Ja, Julia Fox spielt noch die Frau von Marlon Wayans. Ist super doll geschminkt. Erkennt man gar nicht. Tim Heidecker spielt noch irgendwie mit Jim Jeffries.
Jim Jeffries, ja. Der Comedian?
Ist der Comedian?
Also es gibt auf jeden Fall einen Comedian, der Jim Jeffries heißt. Von
ja, das ist der.
Nenad, glaube ich, auch schon einiges gesehen.
Ach so, genau. Ja, er spielt jetzt keine witzige Rolle. Der hat auch Humor, so ist es nicht, aber ist jetzt nicht so wie, also ich kann verstehen, warum Jordan Peele sich dafür hergibt, so, weil es erinnert schon ein bisschen an, auch an seine Filme, aber halt nicht, kommt halt nicht ran, so, ne, aber Jordan Peeles Filme haben auch immer in gewisser Art und Weise ja einen Humor.
Ja.
Und wollen auch immer eine Message dir mitgeben und das versucht der Film, kommt halt nicht an die Qualität ran, aber es war jetzt für mich vollkommen in Ordnung trotzdem. So, ich weiß nicht, ob der Justin Tipping schon mal einen Film gemacht hat, aber für, selbst wenn es irgendwie der zweite Film war, ist es trotzdem für mich ein gutes Ding gewesen und ich finde schauspielerisch fand ich das auch vollkommen in Ordnung, auch Marlon Wayans super aufgepumpt, so, ich habe den gar nicht so, ich glaube, früher war das für mich ein Lauch, der hat jetzt eine krasse Maschine einfach, soll ja auch ein Scary Movie 6 kommen oder so, ne? Ich mal gucken, wie er dann da performt jetzt dann dieses Jahr.
Ja. Er war Shorty, oder? Er war der Kiffer.
Ja, genau.
Und das andere ist dann Sean Wayans, sein Bruder? Ah, weiß ich gar nicht. Der hat dann den Ray gespielt.
Ja.
Egal.
Ja.
Da steht Scary Movie 6. Ich glaube, da sind alle wieder dabei, ne? Ich glaube, die komplette Truppe aus dem ersten.
Da sind alle wieder mit dabei. Ja. Ja, der große Rewatch, Fabian.
Ich glaube, es wäre nur für Teil 1 bis 4 ein Rewatch. Ich glaube, den fünften habe ich nie gesehen.
Ich weiß nicht, ob ich den fünften gesehen habe. Also das weiß ich auch tatsächlich nicht.
Aber da brauchst du mich nicht lange überreden, da wäre ich sofort dabei.
Ja, das kriegen wir noch hin. Sehr gut.
Egal ob vor oder nach der Schnitzelreihe. kommt.
Kommt alles. Ja.
Okay. Dann werfe ich kurz einen rein. Der hatte so gar nichts mit deinem gemeinsam. Aber du hast vorhin über Harry und Sally geredet. Das könnte jetzt aber auch. Ich weiß nicht, ob das schon zu viel Lorbeeren sind. Ich habe People We Meet on Vacation gesehen. wenn ihr einen Netflix-Account besitzt und dieses Jahr auf Netflix wart, dann wurde euch dieser Film angezeigt. Weil er Platz 1 war und hier und da guckt ihr den an. Vielleicht ist es aber auch nur bei mir, weil mein Netflix-Account weiß, ich mag gerne Romcoms. Guckt ihr den Film an. Und ich habe eigentlich gedacht, nee, kein Bock. Weil der sieht halt aus wie jeder andere Netflix-Romanze, die jemals gemacht worden ist. Aber aus irgendeinem Grund habe ich mir gedacht, ja, okay, gucke ich ihn mir doch an. Es ist ein Film von Brad Haley. Wenn ihr jetzt sagt, Brad Haley, sagt mir nichts. Ja, richtig. Basiert auf einem Buch von Emily Henry, das da heißt People We Meet on Vacation. Und in den Hauptrollen spielen Emily Bader, habe ich vorher auch nicht gekannt, und Tom Blythe. Und Tom Blythe, habe ich die ganze Zeit gedacht, den kenne ich. Und dann ist mir eingefallen, ach guck mal, der hat in dem Prequel zu Hunger Games hat er den jungen Präsident Snow gespielt. Also er war die Hauptfigur in diesem Ballad of Songbirds and Snakes. Deshalb kamen wir da bekannt.
Okay.
Genau. Und wir folgen Poppy. Sie ist eine Reisebloggerin, würde ich mal behaupten, für ein New Yorker Magazin. Und sie wird zu einer Hochzeit nach Barcelona eingeladen und will aber eigentlich gar nicht hingehen, weil dann müsste sie ja wieder auf Alex treffen. Alex ist eben gespielt von Tom Blythe. Und dann ist die Frage, ja, was ist denn so deren Verbindung? Und dann wechseln wir quasi immer wieder in die Vergangenheit, in Flashbacks. Der erste ist von vor 9 Jahren, erzählt, wie die beiden sich kennengelernt haben, auf einer Reise von ihrer kleinen Heimatstadt ins College. Und da eine erste Nacht miteinander verbringen mussten im gleichen Hotelzimmer, weil das Auto durch einige Missgeschicke und Fehlkommunikation unter den beiden stehen geblieben ist und sie dann dort nächtigen mussten und sie sich dann so ein bisschen angefreundet haben. Und dann springen wir quasi immer zwischen der Gegenwart, ne? Sie fliegen jetzt doch nach Barcelona, sie treffen wieder aufeinander, es gibt offensichtlich eine Vergangenheit, es gibt einen Grund, warum sie lange keinen Kontakt mehr hatten. Und während wir so zum einen in Barcelona sind und sie sich wieder annähern und zueinander finden, wird halt in Rückblicken immer wieder erzählt, was die letzten Jahre passiert ist. Sie haben dann immer gemeinsame Trips unternommen, gemeinsame Urlaube. Für sie stand aber immer klar, sie sind natürlich nur Freunde und es wird niemals mehr werden. Sie sind einfach nur platonische, gute Freunde. Wie eben Harry und Sally. Und wie bei Harry und Sally kam es dann halt irgendwann doch ganz anders. Und ich habe das irgendwo, glaube ich, auch gelesen, dass es Harry und Sally für Gen Z und ich sag mal so, ich kann das ganz gut nachvollziehen bisher. Der Film hat mich wahnsinnig überrascht. Also ich habe halt so wirklich gar nichts von dem erwartet. Ich dachte, das ist, wie heißen die denn alle hier? To All the Boys I Loved Before, The Kissing Booth und was es da alles gibt. Ja. Diese Netflix Originals, die wahnsinnig billig und kitschig. Und ich habe nichts davon gesehen, deshalb ist das alles nur so. Das ist der Eindruck, den ich von diesem Film hatte und den hatte ich von dem Film auch. Jetzt habe ich da aber einen relativ unverbrauchten Cast gehabt mit den beiden, die eine richtig gute Chemie hatten, die sich super ergänzt haben, ne? Auch diese Charaktere ist nichts Neues. Sie ist so die quirlige, laute, er ist so der Reservierte, den man so ein bisschen locken muss und der ein bisschen steif ist und der quasi so sein. Er hat sein Vacation, Alex, das ist dann quasi, wenn er Urlaub ist, dann muss ich ihm halt auch beibringen, da kann man auch mal 5 gerade sein lassen, da kann man mal sich ein bisschen offener geben und sowas. Und das ist einfach das. Das passt gut zusammen. Die ergänzen sich da gut. Die Chemie passt. Und das ist ja das Wichtigste immer, finde ich, in solchen Filmen. Ich finde ihn ehrlich, ich finde ihn aufrichtig. Und also mir hat der Film super gefallen. Natürlich ist er im Endeffekt irgendwo vorhersehbar. Letzten Endes ist aber auch für mich okay. Ich meine, es gibt jetzt keine.
ich würde mal sagen, es gibt einen Monolog am Ende, aber der kommt jetzt für mich noch nicht an Billy Crystal ran, wie Meg Ryan am Ende am Neujahrstag erzählt, warum er sie liebt. Aber das ist ja auch, ne, das ist ein sehr hohes Ross, von dem man da spricht. Deshalb weiß ich nicht, ob sie diesen Stempel verdient hat, ob der Stempel vielleicht dann die Leute mit falschen Erwartungen reingelässt. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich war wahnsinnig überrascht. Er ist mein Top-Film des Jahres bisher. Er ist auch der einzige Film, den ich 2026 aus dem Jahr 2026 gesehen habe. Deshalb mal gucken.
Aber so ist er aus 2026.
Genau, ja? Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich ihn gesehen habe. weil ich mir dachte, ja komm, ich will so früh möglich einen 2026er Release gucken. Und dann gab es irgendwas auf Prime, wo ich gedacht habe, boah, nee, auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, ob das dieser, was ist denn das? Ist auch so einer mit diesen drei austauschbaren Menschen, die solche Filme machen. Ist das sogar den du gesehen hast? Nee,
meiner muss 20. Nee, meiner ist 2025.
Ja, irgendwas mit Mark Wahlberg oder so. Ich weiß es nicht.
Ja.
Vielleicht.
Irgendwas war da jetzt noch.
Aber das hat mich dann deutlich mehr abgeschreckt als das, was mir auf Netflix da vorgeschlagen wurde. Und ich finde, dadurch hast du halt auch viele wechselnde Locations. Also, ja, du bist in Barcelona, du bist in New York City, du bist irgendwie auf einem Campingtrip, du bist auf einem Roadtrip, du bist in New Orleans bei Mardi Gras, du bist in Italien. Das ist irgendwie ganz nett, es ist eine gute Abwechslung, du hast wechselnde Kulissen und es macht einfach Spaß, den beiden zuzusehen und ne, was dem Zuschauer halt schon relativ klar ist, worauf es hinauslaufen wird, dass die beiden das auch bei sich entdecken und trotzdem diese Freundschaft zuerst entsteht und ja, vielleicht ist so dieses, ja, sie schaffen es aus der Friendzone raus auch. Ne? Weißt du, was ich meine? So, ach, man darf doch mal träumen, ja. Und Filme laden zum Träumen ein, dafür sind sie da. Nee, aber ich war.
Auf jeden Fall.
Ich mochte den wirklich sehr, der ist süß. Und wenn man auf solche Art von Filmen steht, dann macht man mit dem deutlich weniger verkehrt als mit ganz vielen anderen, die aber auf den ersten Blick, bin ich ehrlich, genauso aussehen. Weil auch so, wenn ich dieses Filmplakat sehe, wo die beiden sich sie irgendwie huckepackt bei ihm hinten drauf ist, ja, das gibt's 34 Mal im Jahr. Also bin ich mir sicher, dass dieses Plakat ja kein Alleinstellungsmerkmal ist. Das ist so ein bisschen schade. Er hat oberflächlich, finde ich, keine eigene Identität, dass man sagen könnte, okay, das hebt den Film irgendwie von was anderem herab. Deshalb muss man sich, glaube ich, auf ihn einlassen und ihn angucken. Wenn man auf solche Art Filme steht. Und das tue ich.
Ja, hört sich aber auch nach einem Film an, der mir gefallen könnte. Ja.
Mal gucken, ist auch ein guter Date-Film, glaube ich.
Ja, ich habe ja gerade jemanden, mit die ich date. Sagt man das so? Ja, ne?
Ja.
Wir hatten uns letztens auch darüber unterhalten. Wir sind irgendwie auf Date-Film gekommen. Und ich wollte tatsächlich, also ich hätte gesagt, ja, wir gucken Longshot.
Klar, beste Date-Film aller Zeiten.
So, der ist aber nicht im Free-TV, also nicht frei gerade irgendwo.
Deshalb kaufen.
Dann hab ich überlegt, was wäre noch so? Ich glaube, Palm Springs kommt auch gut.
Ja.
Und ich habe letztens mit Kollegen gesehen, den Film, ich komme gerade nicht auf den Namen, mit Ryan Gosling und Emily Blunt aus dem letzten Jahr.
Fall Guy,
ja. Ich glaube, der, wenn man auch ein bisschen auf Action kann, das glaube ich
das
auch.
Das ist gefährlich, aber weil Ryan Gosling sehr schön ist.
Oh ja, das stimmt natürlich. Das stimmt. Da haben Palm Springs und Longshot
nichts gegen Andy Samberg und Seth Rogen, aber.
Nein, aber gegen Ryan Gosling steht halt jeder ab, das stimmt natürlich. Das stimmt. Ja. Das macht den Charme ja auch aus von den beiden Filmen dann.
Was ich, glaube ich, auch noch empfehlen kann, The Big Sick, falls dir das was sagt.
Achso, ja, den habe ich auch noch nicht gesehen.
Der ist, glaube ich, auch ein sehr guter erster Date-Film.
Okay. Während sie wahrscheinlich gerne lieber einen Horrorfilm geguckt hat, gucken möchte. Mhm. Da habe ich mir so gedacht, hat auch Charme. Weil wegen Erschrecken und dich daran rücken oder so, aber
ich glaube, da gibt es aber auch viele, nicht unbedingt Fettnäpfchen, aber da muss es dann auch schon der richtige Horrorfilm sein, oder? Also ich glaube, ich würde jetzt keinen Substance angucken. Weil ich glaube, Body-Horror, also so generell Body-Horror würde ich, glaube ich, weglassen. Ich glaube, ich würde auch zu gruselige Sachen weglassen.
Ja.
Zu blutige vielleicht auch.
Ja.
Weiß ich nicht.
Also du kannst halt fast nur ein Scream nehmen oder so. Irgendwie sowas, so einen seichten Slasher.
Ich würde auch so Serienmörder-Sachen weglassen. Oder wenn es darum geht, der so jemand, der seine Partnerin umbringt oder so, würde ich, glaube ich, auch eher weglassen.
Fresh.
Ja, genau, sowas würde ich sagen, weiß ich nicht, dann vielleicht doch lieber Blair Witch Project oder sowas. Ja. Aber wenn du dich dann halt neben mir einkackst, ist ja auch blöd.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, also ich wäre auch bei romantischen Filmen tatsächlich. Also irgendwie so was Witziges, eine Rom-Com.
Da gibt es doch bestimmt auch eine Mischung, oder? Eine Rom-Com-Horror. Ist das eine Marktlücke?
Ich weiß nicht, ich habe diesen Hard Eyes noch nicht geguckt. Der soll ganz gut sein. Der soll auch sehr witzig sein und vielleicht hat er auch was Romantisches.
Mir wird hier gerade Shaun of the Dead vorgeschlagen. Ja, gut. Das ist ja kein Horror.
Nee, das ist kein Horror.
Warm Bodies. Zombie-Film. Zombie-Rom-Com. Und die schlagen jetzt tatsächlich nicht fresh vor.
Oh, weiß ich nicht. Finde ich schwierig. Würde ich schwierig finden. Ich könnte ja gleich mit Titan um die Ecke kommen. Ist so kein Horror, aber.
Ja, gut. Aber dann weißt du, wenn sie da nicht
wegrennt. Das sind so die Filme, auf die ich stehe, sag ich dann.
Genau.
Das müsstest du ertragen.
So als Härtetest.
Ja. Ja. Und wenn du Titan schaffst, dann schaffst du alles andere auch.
Oder Bones and All, wo sie sich gegenseitig.
Ach so,
den habe ich
ja auch noch nicht
geguckt. Am Ende kannibalisieren.
Naja. Nee, aber da, ja, okay, aber wäre People We Meet on Vacation wäre eventuell dann auch noch eine Option.
Ja.
Und wenn er auf Netflix läuft, das hätte sie, das hab ich. Und dann würde das ja funktionieren. Gut. Wo wir schon bei Dates sind, ich habe einen Film geguckt, da wurde gedatet, aber im anderen Sinne. Ja, denn es gab ein Playdate und die Action Dads haben sich getroffen. Ein neuer Film auf Prime Video, also im letzten Jahr schon erschienen, Ende letzten Jahres, eine Buddy-Action-Komödie mit Kevin James und Alan Ritchson. Alan Ritchson, also Kevin James kennt man natürlich irgendwie, King of Queens und so. Und Alan Ritchson kennt man aus Reacher.
Ah, unter anderem. Dieser Typ, der aussieht wie ein
Quadrat. Dieser Riese, komplett muskulöser, eine Maschine einfach. Ein Schrank von einem Mann einfach. Und Sarah Schalk spielt auch mit, die man ja aus Scrubs kennt. Und worum geht's? Wie heißt er? Kevin James hat seinen Job verloren. Er war vorher Buchhalter und rückt jetzt in die Rolle des Vollzeitpapas sozusagen und stattdessen geht jetzt seine Partnerin, halt Sarah Schalk, wieder arbeiten und er hat jetzt die Möglichkeit, so ein bisschen die Bindung und Beziehung zu seinem Stiefsohn sozusagen so ein bisschen aufzubessern und ihm so ein bisschen was beizubringen. Also sein Stiefsohn, muss man dazu sagen, ist so ein bisschen wird gebullied, ist so ein bisschen schmächtiger, kann kein Sport, liebt eher das Tanzen und das kommt halt nicht so gut irgendwie in der Schule an. Und sie treffen halt irgendwie zufällig halt Alan Ritchson mit seinem Sohn und verabreden sich dann irgendwie zu so einem Playdate, zu so einem Spieltag irgendwie und sind dann auch in so einem Indoor-Spielplatz und auf einmal tauchen halt irgendwelche skurrilen und zwielichtigen Söldner auf und auf einmal befinden die vier, also Kevin James und Alan Ritchson und die beiden Söhne sich so ein bisschen auf der Flucht oder sie fahren halt weg und werden immer wieder verfolgt von diesen Söldnern. Und nach kriegen wir halt mit, was da so Phase ist. Ja, so viel zur Handlung. Wenn wir Söldner haben, wird auch eine Menge geballert und gekämpft und keine Ahnung was, das wird hier auch. Und das ist von der Story her wirklich nichts Besonderes, das haben wir schon überall irgendwie gesehen. Ich fand den Schnitt und die Kamera furchtbar. Also wirklich, ich habe sowas Schlechtes, habe ich echt, glaube ich, noch nie gesehen. Also es war wirklich wild aneinander geschnitten. Teilweise hat es gab Situationen, da saßen die Kinder hinten auf dem Rücksitz und sollten sich Filme angucken. Mhm. Weil die beiden Eltern vorne die Verfolgungsjagd gemacht haben und versucht haben, die Gangster abzuhängen. Es wurde wild geschnitten. Auf einmal tanzen alle ohne Kopfhörer auf. Nach dem nächsten Schnitt sitzen die wieder hinten mit den Kopfhörern und sie tanzen nicht. Also auch diese ganze Kontinuität, die so ein Film ja hat. Ne, es gibt ja bei großen Filmen gibt es ja diese Kontinuitätsbeauftragte, die ja wirklich teilweise sich aufschreiben, wie die Sonne steht, zu welcher Uhrzeit, weil wenn wir jetzt noch was nachdrehen müssen, muss die Sonne ja genauso stehen und so. Da wurde auf alles drauf geschissen. Das ist der letzte. Also da, den haben sie sich gespart auf jeden Fall. Und das siehst du halt komplett so, weil dann fehlen mal, wie gesagt, die Kopfhörer oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Grausig auf jeden Fall. Story, Action nicht gut. Auch die Message, die dahinter steht, ist nicht so geil. Und jetzt kommt ein Aber. Kevin James und Aaron Richardson haben eine unfassbar gute Chemie miteinander. Sie sind ein komplett ungleiches Duo. Und sie haben beide ein cooles Timing für Humor. So, also Kevin James kennen wir halt. Der hat zwar auch Hit- und Miss-Filme, so, aber ich finde ihn insgesamt immer gut. Ob das jetzt ja auch dieser Boxfilm ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, wo er ja auch irgendwie MMA-Fighter werden wollte, um die Schule zu retten, so, da war er ja auch schon mal so ein bisschen in so einer Action-Rolle, so ein bisschen, oder Kaufhaus-Cop oder so, ich finde, das kann der und das schafft er auch zu tragen und Aaron Richardson ist tatsächlich witzig, so. Ich fand die Chemie der beiden super und habe mich halt immer wieder auch erwischt, dass ich wirklich lachen musste bei diesem Film, weil irgendwas gerade witzig war. Und das ging halt aber wirklich immer nur von diesen beiden aus. Das war jetzt nicht, weil das Drehbuch so geil war, sondern teilweise einfach, wie dann die Reaktion war. Ich glaube, die fanden es auch total dämlich, also glaube ich, diesen Film zu machen. Aber es hat funktioniert so. Ja. Also es hat wirklich einen Trash-Charakter, dieser ganze Film. Aber er hat Charme und Witz. Ja. Man muss ihn sich trotzdem nicht angucken, möchte ich trotzdem noch ergänzend dazu sagen.
Also ich bin spätestens beim deutschen Untertitel raus. Playdate the Action Dads. Also für mich kannst du einen Film, glaube ich, nicht unattraktiver machen, als zu sagen, nee, lass den nicht Playdate nennen, sondern lass den Playdate the Action Dads nennen. Also ich auch hier habe ich jetzt parallel die Wikipedia-Geschichte, die Wikipedia-Seite mit offen und Junge, was? Also, allein wie oft hier ein Name steht. Also einer heißt anscheinend CJ.
Ja, das ist der Sohn von Alan Richardson.
Ich glaube, dieser Name steht hier 34 Mal. Und das, also so wie diese Zusammenfassung hier geschrieben ist, so stelle ich mir auch den Film vor. Was? Es gibt in diesem Film einen Twist, habe ich auch gerade gesehen.
Ja.
Es wirkt auf mich sehr vogelwild, aber
ich sag mal so, alle, die den Film noch gucken wollen, halten sich mal ganz kurz die Ohren zu. Das mit dem CJ 34 Mal ist ja auch nicht gelogen, weil es wird ihn auch 34 Mal geben.
Ah ja, okay.
Ja. Ich hab's jetzt überflogen. Es ist vogelwild.
Auf der anderen Seite glaube ich, der Film gibt nicht vor, mehr zu sein, als er ist, oder? Also wenn du den Film anguckst, dann weißt du ganz genau, auf was für einen Film du dich einlässt.
Ja,
da ist das Plakat offensichtlich. Da, also das ist so, ja, alle wissen, ja, okay, das war ein Job. Also ich glaube jetzt nicht, dass es ein Passion-Project von Kevin James war, zu sagen, ey, ich wollte schon immer mal in so einem Film mitspielen. für Alan Richardson vielleicht hat er gesagt, ey, ich wollte schon immer mal mit Kevin James spielen. Das kann gut sein.
Kann gut sein, ja.
Aber das ist halt, das ist noch ein ehrlicher Film. Ja. Ob man ihn sich angucken muss, das muss, glaube ich, jeder für sich entscheiden. Ich glaube, ich würde in dem Fall, glaube ich,
drauf verzichten. Also es gibt auch noch eine, also Kevin James' erster Auftritt auf dem Spielplatz mit dem Kind. Er trifft auf die Mama-Mafia. Sie dealen auf dem Spielplatz mit kleinen hier Klopfern und Kippen und keine Ahnung was. Sie fahren alle Honda Odyssey oder so, irgend so ein Honda-Van, alle in Silber, schließen diesen Van so parallel, also so nacheinander geschaltet ab, so düp, 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 düp und sowas. Ja. Und sie, ich sag mal so, sie mischen sich auch nochmal später in die Verfolgungsjagd ein, weil sie denken, Kevin James ist ein Pädophiler. Und also, ah, ja. Also da passieren wirklich wilde Sachen so und der nimmt sich nicht ernst und aber gerade das macht es wirklich irgendwie charmant. So. Weil der ist, der hat Witz. So, das fand ich, hätte ich nicht geglaubt, dass der doch irgendwie dann witzig sein könnte. Also so in dem Maße sogar, ja. Ich glaube, 3 Bier drin, ich glaube, du hast die beste Zeit deines Lebens, so. Mal kurz.
Ich glaube, ja. Ich bin auch, Kevin James ist das, was Night Shyamalan für mich ist. Ich weiß, ich glaube, ich habe nichts von Kevin James gesehen. Ich habe dieses hier im nichts. Zoo nicht gesehen. Ich habe dieses Mall Cop nicht gesehen. Ich habe ja nie King of Queens gesehen. Ich habe die ganzen Hitch. Adam Sandler-Filme mit ihm nicht gesehen. Ich habe Hitch nicht gesehen. Ich habe Grown Ups nicht gesehen. Ich habe Chuck und Larry nicht gesehen. Ich habe diesen, ja, okay, ich habe das, wo ein Nazi ist. In Becky. Becky habe ich gesehen. Ach so, ja,
Becky. Mhm.
Ich habe, glaube ich, keine Kevin James Komödie gesehen. Das ist
die ungewöhnlichste Rolle überhaupt genau. Von Kevin James gewesen. Ja.
Ich lebe.
Ah, hier kam's Boom, gut. So heißt der, wo er hier MMA-Fighter. Den mochte ich tatsächlich auch sehr. Hier kam's Boom oder so.
Ich kenne nur das Schwergewicht.
Ist auch ja, eher, ja doch, das ist das. Das ist das. Mhm.
Also, okay, das kenne ich aber das auch nur das. Vom Plakat oder von so. Ich habe bestimmt auch einige von den Filmen auf DVD. Das war die Zeit, wo es dann immer so DVD, also Blu-ray-Angebote gab, wo ich dann gedacht habe, ja komm, ich brauche noch einen, dann kosten 10, 50 Euro auf Amazon. Dann nehme ich halt noch den mit rein. Paul, wie heißt das? Paul Blart, der Mall Cop oder sowas. Ich kenne nur die Szene mit dem Segway, weil das halt ein Trailer ist, aber ich habe das alles nie gesehen. Mhm. Ich habe mehr Instagram-Content von Kevin James gesehen, als jemals Filme oder Serien. Er zieht ja immer noch dieses Ding durch, wo er vorgibt, irgendwie ein Kunstlehrer zu sein. Und keiner ist sich so wirklich sicher, ob es wirklich Kevin James ist oder nicht.
Ach so, ja, ich weiß.
Er hat sich jetzt verlobt und will wohl im Februar heiraten, innerhalb dieser Rolle. Das habe ich heute erst gesehen, Real. Ich verstehe das immer noch nicht. Aber das finde ich aus irgendeinem Grund unterhaltsam, wo es mich nicht interessiert. Serie des Jahres 2026. Macht euch bereit. Nee, aber ist ja auf Prime. Das heißt, kann man sich ja angucken auf Prime dann.
Ja, irgendwie 90 Minuten geht ruckzuck weg. Genau. Hast du noch was, Fabian?
Ich habe noch was. Das ist jetzt so das Kontrastprogramm. Wir sind jetzt wieder auf Netflix. Und da habe ich einen Film gesehen. Warum habe ich den gesehen? Ich habe den nur angeguckt, weil unser Lieblingsgast, liebe Jo, auf Instagram von diesem Film geschwärmt hat. Es ist ein Film von Clint Bentley aus dem Jahre 2025, der da heißt Train Dreams. Hauptrollen spielen Joel Edgerton und Felicity Jones. Und wir befinden uns so im frühen 20. Jahrhundert, würde ich behaupten. Joel Edgerton ist die eigentlich Hauptrolle, er spielt den Robert. Er ist Waldarbeiter und es ist so die Zeit, wo die großen Eisenbahnschienen gelegt werden und Eisenbahnbrücken gebaut werden und sowas. Das heißt, er ist quasi so Holzfäller, arbeitet aber für diese Railways, Railway-Firmen und er ist irgendwie so ein bisschen ein Eigenbrötler, er wurde als Kind adoptiert, kennt seine echten Eltern nicht, ist sehr in sich gekehrt. Und eines Tages lernt er eben Gladys kennen in der Gemeinde, in der Kirche. Die wird gespielt von Felicity Jones. Und die beiden finden zueinander, verlieben sich jetzt ineinander und kriegen ein Kind. Und das Problem ist, dass diese Jobs halt immer verlangen, dass er sehr lange von zu Hause weg ist und halt ein halbes Jahr arbeiten geht und dann nur wieder relativ wenig Zeit mit seiner Familie verbringen kann oder wieder zurück muss, um arbeiten zu gehen, damit er sie ernähren muss und ernähren kann. Irgendwann kehrt er zurück. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon ein Spoiler ist. Na, ich spreche mal nicht an, was passiert, aber er kommt zurück und muss feststellen, dass sich sein Leben so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Wir begleiten ihn halt während dieser Arbeiten. Was er da alles erlebt, ist auch schon sehr erlebt, in Anführungszeichen. Was er da mitmachen muss oder mit ansehen muss, ist sehr traumatisch. Ne? Es ist die Zeit irgendwie, in der gegen chinesischstämmige oder chinesische Menschen irgendwie dort gewettert wurde. Und also ganz ehrlich, historisch bin ich da viel zu wenig drin, um da fundiert was drüber zu erzählen. Aber sie wurden verfolgt aus irgendwelchen Gründen. Und einer seiner Kollegen wird beispielsweise dann von der Firma auch einfach von der Brücke geworfen. Und das ist okay. So ein normaler Alltag. Eines Tages kommt irgendwie so ein Kopfgeliege und er schießt einen seiner Kollegen, weil der dessen Bruder wiederum damals umgebracht hat. Und das ist alles so in dieser Tristesse und dieser Einöde von diesem Wald. Es werden mehrere Leute von fallenden Bäumen erschlagen. Und ja, es sind halt einfach krasse Bedingungen, unter denen der da ist, aber er hat halt keine andere Wahl, weil das ist die einzige Arbeit, die er machen kann. Das ist die einzige Arbeit, für die er gut ist. Und das ist die Arbeit, mit der er seine Familie ernähren kann. Und im Endeffekt ist es einfach ein Film über Einsamkeit, über Isolation, aber auch über Trauer und über Trauerbewältigung und wie man damit umgeht und was mit einem einstellen kann. Ist ein absoluter Slowburner. Also er geht nur 102 Minuten. Er fühlt sich, finde ich, deutlich länger an. Der hat aber teilweise wieder so schöne Bilder und Naturaufnahmen. Und ja, es ist toll inszeniert, die Kamera, das Licht passt eigentlich immer. Joel Edgerton ist eh, finde ich, ein wahnsinnig unterschätzter Schauspieler, der mir eigentlich in allem gefällt, was er macht. Auch als Owen Lars in den Star Wars Prequels, das nochmal am Rande. Der ist niemand, ich glaube, der zieht niemanden an, dass man sagt, oh, lass doch mal den neuen Joel Edgerton-Film angucken, der jetzt auf Netflix läuft. Deshalb kann man für solche Filme, glaube ich, auch ruhig ein bisschen Werbung machen. Ich glaube, wenn der Jude nicht so gelobt hätte, wäre ich auf den Film auch nicht aufmerksam geworden. Weil es ist eigentlich nicht meine Art Film. Slowburner haben es bei mir immer schwer, weil ich mir überdenke, oh ja, es wäre trotzdem schön, wenn jetzt was passiert. Das haben wir in diesem Film schon. Was so mein großes Problem war, und das kann ich gar nicht greifen, er hat mich emotional nicht wirklich erreicht. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil die Weichen waren eigentlich dafür gestellt. Und ich wollte mich auch drauf einlassen, aber irgendwie ist der Funke dann nicht wirklich übergesprungen. Also der hatte schöne Momente und er hatte tragische Momente und er hatte schlimme Momente. Aber es war nie so, dass ich gesagt habe, oh ja, jetzt hat er mich. Das ist so ein bisschen schade. Ich kann es nicht wirklich greifen, aber allein wegen der Bilder und wegen der Inszenatorik kann man dem, glaube ich, schon auch durchaus eine Chance geben. Wie gesagt, 102 Minuten ist auch eigentlich gar nicht die Welt. Wenn man jetzt sagt, Slowburner sind gar nichts für einen. Nee, ich brauche hier die Action-Dads, ja, die eine Verfolgungsjagd machen, während die Kinder hinten tanzen. Dann wird es wahrscheinlich nichts für einen sein. Aber wenn man auch mal gerne so ein bisschen entschleunigt und auch mal gerne Filme guckt, wirklich und das aufsaugen will, so diese Bilder, die einem da gezeigt werden und das Handy mal für 102 Minuten weglegen kann, dann macht man mit dem Film, glaube ich, nichts verkehrt und ist vielleicht auch mal so eine. Also ich wüsste nicht, ob ich jetzt schon viel Filme gesehen habe, die in dieser Zeit unbedingt in den USA spielen. Ist so ein bisschen, ja, an Touchground, so irgendwie die Anfang 20. Jahrhundert, die große Eisenbahn wird gebaut. Da habe ich jetzt noch nicht so viel von gesehen. Also vom Setting her auch relativ unverbraucht.
Ja, ich will den tatsächlich auch mir noch angucken, weil ich auch viel Gutes davon gehört und gelesen habe und irgendwie bin ich interessiert auf jeden Fall. Und werde mir den bestimmt auch zeitnah mal angucken. Aber so wie du sagst, man muss da, glaube ich, auch ein bisschen den Mut dazu haben. Dann, genau. Einen Film habe ich noch und wir bleiben auf Netflix. Ich habe mir einen Animationsfilm angeguckt, der da jetzt ein bisschen auch Wellen geschlagen hat, sag ich mal. Also er war, glaube ich, auch ein bisschen auf in den Top 10 irgendwie. 100 Meters, ein Animationsfilm aus Japan, in dem es um die 100 Meter Strecke geht, sozusagen. Wir haben nämlich einen jungen Sprinter, Togashi, der wirklich von klein auf an schon unglaublich talentierter Sprinter auf dieser 100 Meter Strecke ist und auch sozusagen der nächste große Star am Sprinterhimmel sein wird. Und er trifft dann auf einen neuen Schüler namens Komiya, der laufen möchte, es aber nicht kann. Beide freunden sich an und Komiya lernt jetzt, wie man läuft und entfacht auch in Togashi irgendein neues Feuer so und auch einen neuen Sinn zu laufen. Und auf einmal ist Komiya nicht mehr Schüler an dieser Schule und ist weg. Er bleibt dem Laufen aber treu, wie wir dann später erfahren. Und die beiden treffen sich dann viele Jahre später bei einem Wettbewerb wieder, treten gegeneinander an. Es wird gesehen, okay, wie gut Komiya jetzt auf einmal ist, was Togashi verloren hat, sozusagen sein Feuer und so weiter und so fort. Und dann gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Sprinter in Japan, die ebenso das Zeug haben. Und so spielt dieser Film sich mehr oder weniger von Wettbewerb zu Wettbewerb, von Jugendmeisterschaften über dann nachher japanische Nationalmeisterschaften ab. Also wir springen in der Zeit hier und da. Auch wirklich große Sprünge machen wir dort. Ja. So viel erstmal zum Setting und auch zu der Handlung. Letztlich muss man sagen, das ist die Geschichte jetzt vielleicht nicht, auch hier nichts Neues, denn wir haben immer wieder Filme, in denen wir einen Außenseiter haben, der wirklich hart arbeitet und dann eben an das Maximum gelangt, was er schafft. Und wir haben auch oft irgendwie einen, dem dieses Talent in die Wiege gelegt wurde, der das nicht wertzuschätzen weiß und dann eben am Ende einen großen Showdown, an dem wir dann für irgendwem von beiden die Däumchen ein wenig drücken. Das macht 100 Meters auf jeden Fall auch ähnlich, schafft es aber durchaus, über diese ganzen Zeitverläufe hier und da halt Brüche reinzubauen, die was mit diesen Figuren machen. Ob es jetzt eine Verletzung ist, ob es auch mal die Niederlage ist, die dann mehr wurmt, ob es das große Idol ist, was man trifft, was dann vielleicht irgendwie aufhört und irgendwie einem einen neuen Sinn gibt, weshalb man läuft oder so. Das fand ich gut. Was mich da tatsächlich so ein bisschen gestört hat, das ist aber halt dann wahrscheinlich irgendwie auch einfach diesem Film geschuldet. Die Läufer, sag ich mal, die haben das so verkauft, als der Anime hat so verkauft, als wären die Läufer die Superstars irgendwie. Als gibt es nichts anderes. Es gibt nur Läufer. So, und das sind die Superstars und alles dreht sich nur ums Laufen irgendwie. Und weil es auch ganz, wirklich ganz, ganz viel um den Sinn des Lebens auch so gefühlt ging. Und du findest den Sinn des Lebens nur in der 100-Meter-Strecke. Auch nicht in 200 Meter oder so, nur in dieser 100-Meter-Strecke so ungefähr. Okay. Und das fand ich so ein bisschen so, ja, okay, come on, weiß ich nicht. Und letztlich dann zu dieser Nationalmeisterschaft, dann laufen sie in so einem Stadion und da sitzen halt nur 10 Leute im Publikum und du siehst halt, so wie es leider ja wirklich ist im Leichtathletikbereich, wir haben halt keine ausverkauften Stadien und das hat das dann auch irgendwie wiedergespiegelt. Aber das ist nicht das, was ihr mir die ganzen 100 Minuten vorher irgendwie verkauft habt. So, ne? Das war ein bisschen schade. Entweder bleibt ihr so bei eurer Welt und es gibt nur 100 Meter und das sind die Superstars. Oder wir machen es realistisch. Also es hat sich irgendwie so ein bisschen gebissen. Bin ich kein Läufer, wie wir festgestellt haben. Aber ich glaube auch in der Vorbesprechung, ne, war das, Fabian? Wir haben viel Vorbesprechung heute.
Ich weiß es schon nicht mehr.
Ja, ich auch nicht mehr. Eventuell war es in der Vorbesprechung. Auf jeden Fall bin ich kein Läufer, wollte ich nochmal dazu sagen. Ich bin kein Läufer, deswegen kann ich es nicht nachvollziehen, ob man seinen Sinn in dieser 100-Meter-Strecke findet. Ich habe die letzten Jahre einmal im Jahr 100 Meter gelaufen zu so einem Sportfest. Es ist die Hölle. Es ist kein Sinn, ich sehe da keinen Sinn des Lebens in 100 Meter.
Vielleicht ist das ja auch der Sinn.
Es ist so traurig, pure wie es Hölle anhört. Einfach. Pure Hölle. Und wie gesagt, es geht auch ganz viel darum, sein Feuer finden und wiederfinden. Und vielleicht hat man sein Feuer auch verloren. Wir haben auch alte Läufer, wir haben junge Läufer, wir haben Rekorde, alles, was irgendwie mit dazugehört. Und das Ganze ist halt animiert in dieser Rotoskopie-Verfahren. So. Und das ist halt wirklich beeindruckend, weil wenn man sich mal mit diesen Verfahren so ein bisschen auseinandersetzt, da wird ja wirklich immer alles einzeln gezeichnet und so. Und das ist schon richtig krass und auch aufwendig. Und das finde ich, das sieht man dem Film echt an. Also die Animation ist wirklich hervorragend. Die Musik dazu passt auch on point. Das ist wirklich richtig, richtig stark. Das habe ich so tatsächlich in der Form auch noch nicht gesehen bei einem Anime. Und das hat mir sehr gut auf jeden Fall gefallen. Und ja, wie gesagt, inhaltlich, ich konnte ihm trotzdem irgendwie was abgewinnen. Wie gesagt, Sportlerfilme so, ob das jetzt dann wirklich Live-Action ist oder animiert, ist mir dann eigentlich egal. Auch hier haben wir Trainingsmontagen so und ja, irgendwie hat man ja trotzdem dann am Ende für irgendwen einen Daumen gedrückt und auch das muss ja ein Film dann erstmal schaffen. Nicht, dass einem doch irgendwer oder alle egal sind. Das hat der Film mir nicht gemacht, deswegen ich kann den durchaus empfehlen, wenn man inhaltlich irgendwie nicht mal wirklich Bock drauf hat, aber sonst die Animation ist wirklich hervorragend und wie das technisch einfach aufgearbeitet wurde und die Musik dazu oder der Einsatz der Musik, das war schon wirklich gut. Und vielleicht holt sich da jemand auch, also wird emotional vielleicht sogar noch mehr abgeholt oder wird abgeholt und dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Weil auch diese Stimmen habe ich gehört, dass der Film auch mal, wenn man sich wirklich vielleicht mehr darauf einlässt, auch was in einen auslösen kann.
Okay.
Ja, genau.
Aber wie muss man sich das vorstellen? Also ist das geerdet oder sind wir da so im Bereich die Kickers? Also so vom, wie, also dieses Laufen an sich, weil ich weiß jetzt nicht, wie viel ein 100-Meter-Lauf so cineastisch irgendwie hergibt.
Na, es sind halt 10 Sekunden, so Pi mal Daumen.
Mhm. Also, und das sind so auch 10 Sekunden. Das ist nicht so, dass dann dieser Sprint irgendwie auf 3 Minuten, weil man aus jeder Perspektive und am Schluss, er kämpft sich doch noch mal nach vorne. Mhm. Also es ist nicht so überdramatisiert, also, wie man sich das vielleicht.
Es ist schon ein bisschen Drama drin.
Mhm.
Das wird aber auch ein bisschen erklärt, weil jeder Läufer hat ja einen anderen Stil, sag ich mal. Du hast Läufer, die vom Start an durchziehen.
Mhm.
Und dann hast du Läufer, die am Start langsamer sind und dann erst schneller werden zum Beispiel.
Okay.
Also dadurch hast du dann eventuell hinten raus immer tatsächlich noch ein Drama drin. So, ich finde, einmal war es sehr unrealistisch, aber das brauchte es, glaube ich. Also weil wir haben hier Kojima, der halt mal als Schüler, der jetzt wirklich da erst das Laufen gelernt hat, sag ich mal, während des 100-Meter-Sprints hinfällt und er liegt halt gefühlt 20 Sekunden am Boden und gewinnt dann immer noch das Rennen. So, ne? Ach, ja, Entschuldigung, okay. Spoiler, aber also das war so das einzig, wo ich gesagt habe, ja, komm, das sehe ich gerade nicht so, aber sonst so war es da eigentlich ganz okay. So, also es war nicht wie bei den Kickers, nein. Okay. Würde ich nicht so sagen. Oder Mila oder was auch immer. Nein.
Ja, okay. Ja, ich meine, selbst das wäre jetzt ja nicht unbedingt, dass ich sage, das wäre eine Kritik, aber nur so, dass man es so ungefähr so abschätzen kann.
Ja, oder wir haben, keine Ahnung, dann verzieht er halt doch nochmal oder beißt nochmal auf die Zähne oder so und dann holt er doch nochmal den Turbo. Also das,
die letzten
das
hast Reserven.
Ja, genau. 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 Ja, ich finde es aber auch gut, dass sie dann auch mal Rennen vielleicht nicht ganz zu Ende zeigen oder auch viel Interpretationsspielraum lassen oder wie auch immer. Also ich fand das gut. So teilweise. Haben sie clever gemacht und ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. So, wer da einfach mal Bock drauf hat, guckt mal rein. Wie gesagt, ist auf Netflix. Macht man meiner Meinung nach nichts falsch mit. So. Genau.
Und ich glaube, die Anzahl an Lauffilmen hält sich auch so in Grenzen.
Ja. Gibt's Lauffilme?
Es gibt Chariots of Fire, den will ich ja immer, den habe ich auch auf Blu-ray. Wie heißt der auf Deutsch? Die Stunde der Sieger? Was ja auch um diese Olympischen Spiele geht.
Okay.
Kennt man auch dieses Lied. Dim, 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 dim. Hat auch mal Best Picture, glaube ich, gewonnen.
Ja, 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 ja. Ja, für Usain Bolt, Biopic ist noch zu früh, ne? Aber der läuft ja halt nicht mehr. Ich meine, der hält, glaube ich, immer noch alle Rekorde oder so, ne?
Ich bin da halt auch überhaupt nicht drin in dem Thema. Ich glaube, es gibt mehr Filme über Langstreckenlauf als über Sprint. Es gibt Britney Runs a Marathon, den habe ich mal gesehen. Oder geht's obviously um Marathon?
Mhm.
Ich glaube, es gibt nicht so viele Lauffilme. Also zumindest kennen wir, wenn es sie gibt, kennen wir sie offensichtlich nicht.
Nee. Nee, schreibt es uns. Einfach in die Kommentare sonst.
Die besten Lauffilme. Bald,
die besten Lauffilme.
Mount Rushmore. Oder?
Machen wir Tierliste.
Ranken wir sie, genau, Tierliste. Ja. Die besten Lauffilme.
Ja. Genau. Dann machen wir ein Ranking. Das kriegen wir hin. Sehr gut. Und dann haben wir es heute auch schon. Wir haben es wie würde man sagen, in Rekordzeit hier gemacht. Wir haben den Bahnrekord gebrochen fast.
Speedrun
schon.
Gemacht.
Speedrun, ja. Sehr gut. Sehr gut. Nein, aber reicht. Zum Einstieg ins neue Jahr reicht das allemal. Wir sind ja auch nur zu zweit. Wären wir zu dritt oder viert, wäre es mit Sicherheit länger gewesen. Und so ist doch auch schön.
Und es kommen, keine Angst, es kommen wieder längere Folgen.
Es kommen wieder wahrscheinlich super lange Folgen.
Ja, so viel in der Pipeline. Ja. Quiz, ja. Stranger Things. Da werden anderthalb Stunden jeweils nicht reichen, bin ich mir sicher.
Nee, vermutlich nicht. Nein. Vielen Dank, Fabian, dass du da warst.
Wie immer hat es mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dann. Haut rein.
Tschüssi. Ciao.